Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Wir haben ja eben mit Adrian Daub gesprochen über die Narrative aus dem Silicon Valley und darüber, wie sie hier auf der Republika und auch generell in Europa diskutiert werden. Das würden wir jetzt gerne noch so ein bisschen konkreter machen mit einer anderen Technologieerzählung, die aber auch hier auf der Republika eine Rolle gespielt hat und diskutiert wurde, nämlich die vom sogenannten Web 3.
Und das ist eine Erzählung, die auf jeden Fall mit großen Emotionen zu tun hat. Für Anhängerinnen ist diese Idee nämlich das neue Internet eins, mit dem man das Internet der Monopole überwinden kann, also in dem es dann keine großen Plattformen mehr braucht, keine Banken mehr und auch kaum noch staatliche Interventionen.
Und die Erzählung ist diese, dass auf der Blockchain, die ja so eine Art dezentral organisiertes Kassenbuch ist, dass da Eigentum, Bezahlungen und auch Stimmrechte einfach digital abgebildet werden können.
Bekannt geworden sind die Blockchains aber mit der Kryptowährung Bitcoin. Letztes Jahr haben dann vor allem sogenannte NFTs auf dem Kunstmarkt einen Hype ausgelöst. Aber im Web 3 könnten natürlich noch viel mehr Eigentumsverhältnisse über digitale Zertifikate abgewickelt werden. Und das war dann auch Thema hier auf der Republika. Und wie das besprochen wurde, hat sich Jenny Genz mal angehört. Und die ist jetzt bei uns. Hallo Jenny.
Hallo ihr beiden.
Wer im Internet zu dem Thema recherchiert, merkt schnell, dass wir eine sehr polarisierte Debatte, große Gefühle eben, über das Web 3 haben. Für die einen ist es eine Utopie, die uns von den Monopolen befreit, für die anderen eine Dystopie voller Betrug und entgrenztem Kapitalismus. Wie wurde das denn hier diskutiert?
Wesentlich nuancierter, zumindest sehr viel nuancierter auch als die toxische Debatte jetzt im Internet, wie man sie sehen konnte. Aber diese beiden Pole der Debatte, die würde ich sagen, die waren schon erkennbar. Der Informatiker Jürgen Geuter alias Tante, der hat zum Beispiel darüber gesprochen, wie betrugsanfällig und umweltschädlich die Technologien rund um das Web 3 derzeit sind. Und er hat auch auf einen offenen Brief aufmerksam gemacht, den er mit über 1000 anderen ExpertInnen an den US-Senat geschickt hat und in dem er vor dem Lobbying aus der Kryptoszene warnt. Es gab aber auch Talks, wo sich KünstlerInnen und MusikerInnen darüber Gedanken gemacht haben, ob man mit Blockchain-Anwendungen wie NFTs zum Beispiel nicht Funding-Modelle neu denken könnte. Oder MusikerInnen haben sich darüber Gedanken gemacht, ob man die Branche nicht ein bisschen neu organisieren kann und den Finanzfluss verändern kann zu ihrem Besseren.
Du hast uns ja vorab gesagt, dass du dich gerne auf die Suche nach der feministischen Perspektive auf das Web 3 machen wollen würdest. Warum hast du diesen Fokus ausgesucht?
Ja, ich wollte so ein bisschen aus diesem Pro-Kontra-Krypto-Diskurs raus und habe überlegt, wie kann man denn über diesen Hype, über diese Zukunftserwartung, die das Web 3 ja eigentlich ist, wie kann man darüber sprechen und das so ein bisschen ins Verhältnis setzen? Und zwar mit einer Internetvorstellung, die es schon lange gibt. Und wenn man eben Feministinnen fragt, wie zum Beispiel Katrin Fritsch, über das ideale Internet, dann hört man sowas hier.
Ein feministisches Internet ist ein gerechtes Internet, ein offenes Internet und ein Internet, das auch climate aware ist, also das eben auch zum Beispiel den CO2-Abdruck von Internet-Websites mit berücksichtigt.
Ja, Katrin Fritsch forscht zu Gerechtigkeitsthemen im Digitalen und sie beruft sich hier auf die feministischen Prinzipien der APC. Das ist ein weltweites Netzwerk von Organisationen, die Menschen Kommunikationsmittel zur Verfügung stellen. Und diese Prinzipien, die erkennen eben an, dass es Diskriminierungsstrukturen in unserer Gesellschaft gibt, die sich überlagern, die oft miteinander zusammenhängen, ne? Intersektional nennt man das oder nennen Feministinnen das. Und ein feministisches Internet oder eine feministische Technologie, die soll eben sagen, dass man von Anfang an queere Menschen mitdenkt, aufpasst, dass sie nicht diskriminiert werden, dass People of Color nicht diskriminiert werden, dass arme Menschen nicht ausgeschlossen werden, dass Technologien zugänglich sind und dass sie vor allem leicht verständlich sind.
Das klingt ja aber, wenn man sozusagen die Debatte so ein bisschen verfolgt hat, fast schon widersprüchlich, weil ein feministisches Internet soll also von der Erzählung her ein gerechtes Internet sein.
Ja.
Aber das Web 3 steht eher, hatten wir vorhin auch schon, in der Tradition von Move Fast, Break Things, also man nennt das auch Technik-Sozialismus, also die Idee, gesellschaftliche Probleme durch eine rein technische Lösung lösen zu können. Und das hat ja aber auch nicht so den guten Ruf, dass das klappt. Wie schaut denn jetzt Katrin Fritsch eben aus diesen verschiedenen Perspektiven oder aus welcher Perspektive auf das Web 3?
Ich würde sagen, mit einer Haltung, die einige feministisch denkende Personen teilen, mit denen ich gesprochen habe.
Eine ziemlich große Abwehrhaltung, weil natürlich gibt es dysfunktionale Staaten, das Bankensystem ist dysfunktional und so weiter und so fort. Aber ich glaube, was hilft, ist eben auch zu gucken, was funktioniert eigentlich schon in unserer Gesellschaft und was können wir dadurch besser machen und nicht immer den Fokus nur auf dem Neuen zu haben. Also das neue Web3 wird diese Fragen lösen. Das finde ich einen super, super kritischen Aspekt in der ganzen Debatte rund um Innovationen generell und um das Neue.
Ja, und ein gutes Beispiel dafür, was Katrin Fritsch hier meint, das kam von einem Panel über das feministische Internet, was ich gesehen habe, und eine Teilnehmerin, die zu genderbasierter Gewalt im Digitalen arbeitet, die hat erzählt, was einfach alles passieren musste, bis NutzerInnen auf Twitter die Antwortfunktion ausschalten konnten oder bestimmte Begriffe stumm schalten konnten, um sich besser vor Anfeindungen und Retraumatisierungen im Internet zu schützen. Das hat Twitter trotz der Forderungen aus der Zivilgesellschaft lange nicht ernst genommen und dann erst 2020 eingeführt. Und dahinter steckt eben, dass die Lösung aus feministischer Perspektive jetzt oft nicht bedeutet, wir finden eine komplett neue Technologie, sondern wir haben eine Debatte darüber, was für eine Technologie wir eigentlich haben wollten und wie wir die eigentlich sicher gestalten können.
Also da gab es durchaus mehrere Leute, die sich aus so einer feministischen Perspektive mit dem Web3 beschäftigt haben. Welche Stimmen hast du denn noch gehört?
Diverse Stimmen. Eine davon war Julia Schneider, Volkswirtin, Genderforscherin und Comiczeichnerin. Sie hat den Comic Non-Fungible Comic geschrieben, also den Text dazu. Darin erklärt sie, was Blockchains sind, NFTs, das Web3 und so weiter. Und dieser ganze Themenkomplex, dass der so polarisiert, das findet sie eigentlich total spannend. Womit sie ein Problem hat, ist das Gesellschaftsbild, was dahinter steckt. Und darüber möchte sie aufklären. Und was das für eins ist, das hat sich hier kurz angesprochen.
Ich habe mit NFT-Artists gesprochen, die auch sehr überzeugt sind von der Krypto-Anarcho-Welt. Die sagen, wir brauchen gar keine Institutionen. Das kann alles sein, wenn du so super informierte Akteurinnen und Akteure hast, weißt du, so wirklich den Homo economicus per se, ja, der nie einen Fehler macht und immer schaut und auf keinen Fall sich verarschen lässt und do your own research. Aber ich bin so nicht. Also ich verliere regelmäßig irgendwelche Passwörter und irgendwelche Schlüssel und irgendwelche Handys. Und also so sind ja die meisten Menschen, dass sie irgendwie Fehler machen.
Also diese Technologien hinter dem sogenannten Web3, die sind für Julia Schneider also überhaupt nicht an den Bedürfnissen von Menschen ausgerichtet, wie es jetzt zum Beispiel die Prinzipien für ein feministisches Internet fordern würden. Aber
was ich halt sympathisch daran finde, ist eben eine Ermächtigung, das mag ich. Ich mag auch eben so ein Gefühl von, wir nehmen uns wieder was zurück, wir partizipieren stärker, wir übergeben nicht alles großen turbokapitalistischen Firmen, wir möchten das Web selber gestalten.
Ja, Julia Schneider sagt also, das Web3 ist keine Lösung für irgendein Problem, aber es kann eine Inspirationsquelle sein, ja, wie wir zum Beispiel das Internet dezentraler denken können. Und das ist auch ein Punkt, den Katrin Fritsch gemacht hat, auch oder vielleicht gerade sogar, weil das Web3 für viele so eine Dystopie ist, ist es eben auch eine Gelegenheit dafür, nochmal neu darüber nachzudenken, in einem größeren Stil, was für ein Internet wir eigentlich haben wollen. Zum Beispiel nicht dezentral im Sinne von weniger Institutionen, weniger Regulierung, sondern im Sinne von viele unterschiedliche AkteurInnen und Communities sitzen zusammen an einem Tisch und entwickeln eben Technologien, die Menschen nicht schaden, sondern nützen.
Jetzt ist die Republika hier also der Schmelztiegel, wo all diese Perspektiven zusammengerührt werden. Ist denn da was rausgekommen oder wenigstens sozusagen gekocht worden, könnte man sagen, was du als gelungen bezeichnen würdest?
Vielleicht eine Nachricht auch für uns Journalistinnen und Journalisten. Prinzipiell erstmal, ich habe das Gefühl, dass die unterschiedlichen Perspektiven hier wirklich gut kuratiert wurden. Also Menschen, die sehr aktiv in der Kryptoszene zum Beispiel sind, die wurden oft zusammengesetzt mit kritischen Köpfen. Aber ich habe eben auch gesehen, die Bühnen zu NFTs und Web3, die waren relativ voll. Daraus schließe ich, auch der Workshop zu einer feministischen Perspektive auf das Web3 war gut besucht und ich schließe daraus, dass es einen Informationsbedarf gibt und dass wir eine gute Debatte brauchen, eine differenzierte Debatte in den Medien.
Jenny Gensmer, vielen Dank für den feministischen Blick auf das Web3, das hier auf der Republika eben auch ein wichtiges Thema war. Dankeschön.